Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Jessica Sturmberg. Herzlich willkommen zur Wirtschaft am Mittag. Mit welchen Forderungen sollten Gewerkschaften in die nächsten Tarifverhandlungen gehen, um einerseits die Inflation auszugleichen, aber andererseits die Lohnpreisspirale nicht in Gang zu setzen? Und hilft die Idee der steuerfreien Einmalzahlung? Das haben wir den wissenschaftlichen Leiter des Instituts für Makroökonomik und Konjunkturforschung, Sebastian Dulin, gefragt. Die GSEM wollen 600 Milliarden Dollar in Infrastruktur auf der ganzen Welt investieren. Wie ist das einzuordnen? Und wir blicken auf das Chaos an den Flughäfen. Wäre das nicht vermeidbar gewesen, da ja klar war, viele Menschen wollen wieder verreisen. Aber zunächst schauen wir in dieser Sendung an die Börse zusammen mit meiner Kollegin Dorothee Holz. Frau Holz, am Freitag gab es ja einen richtigen Schlussspurt beim DAX. Hat sich das heute Vormittag fortgesetzt?
Also es ging fast so los, Frau Sturmberg, wie es am Freitag aufgehört hat, mit einem kräftigen Plus von 1,5%. Das hat sich inzwischen etwas abgeschwächt. Der DAX steigt noch um 0,8% auf 13.224 Punkte. Händler bleiben vorsichtig, von neu aufgeflammtem Optimismus kann noch keine Rede sein. Höchstens von der Hoffnung, dass es nicht so schlimm kommt wie befürchtet. Gemeint ist die Zinswende der US-Notenbank. Die Märkte setzen jetzt darauf, dass die Fed die Zinsen doch nicht so stark erhöht wie gedacht, falls die Wirtschaft in eine Rezession rutschen sollte und die Inflation sich abkühlt. Eine recht vage Hoffnung, die hat aber auch den US-Börsen am Freitag kräftige Gewinne beschert.
Auf dem G7-Treffen auf Schloss Elmau wird über einen Ölpreisdeckel gesprochen. Schauen wir doch mal auf den aktuellen Ölpreis.
Ja, der liegt heute etwas zu. Der Preis für ein Fass der Nordseesorte Brent steigt auf 113,60 Dollar. Die Ölprofis, die schauen in der Tat genau auf diesen G7-Gipfel in Elmau. Da wird über diesen Preisdeckel für russisches Öl diskutiert. Da gibt es noch Differenzen zwischen den USA und der EU. Aber es geht darum, dass weniger Geld nach Russland fließt. Ein Vorschlag, der für viel Diskussionsstoff sorgt. Auf jeden Fall, darüber habe ich mit IFO-Präsident Clemens Fuß gesprochen. Trotz sprudelnder Einnahmen steht Russland aber offensichtlich vor einem Zahlungsausfall, konnte Zinsen in Höhe von 100 Millionen Dollar, also Auslandsschulden, nicht bedienen. Das wäre das erste Mal seit mehr als 100 Jahren. Und wie ist das zu bewerten? Meine erste Frage an Clemens Fuß.
Ja, das ist sicherlich eine Folge der Sanktionen. Da Russland so viel Energie exportiert, ist im Prinzip genug Geld da. Aber Russland ist ja für viele Zahlungen gesperrt. Vielleicht hat die russische Regierung auch einfach entschieden, hier eine Zahlung nicht zu bedienen. Das Ganze ist eher ein technischer Vorgang, dass Zahlungen gestört werden im Rahmen dieses Konflikts. Das ist keine Überraschung.
Die Ratingagenturen dürfen ja wegen der Sanktionen gar keinen Zahlungsausfall feststellen. Russland selbst spricht von einer Farce. Ist das eine künstliche Zahlungsunfähigkeit? Welche Bedeutung hat das überhaupt?
Ja, das ist schon ein stark technischer Vorgang, der derzeit keine so große Bedeutung hat, eben wegen dieser Sanktionen. Das könnte sein, dass dadurch Kreditausfallversicherungen ausgelöst werden, soweit die überhaupt noch aktiv sind. Aber alle Gläubiger haben sich darauf eingestellt. Also ich denke, weder für Russland noch für den Westen hat das sehr weitreichende Konsequenzen. Es wird sicherlich ein Thema sein, wenn der Krieg mal vorüber ist und man Sanktionen wieder lockern sollte. Dann wird man darüber diskutieren, müssen die Gelder nachgezahlt werden, führt das zu einer längeren Abwertung des Ratings Russlands. Aber das ist alles Zukunftsmusik, also die Bedeutung ist jetzt begrenzt.
Die Öleinnahmen sprudeln weiter. Jetzt diskutiert man in Elmau über einen Preisdeckel für russisches Öl. Hört sich ja eigentlich gut an. Russland verdient weniger und es dämpft hier den Preisschock für Verbraucher. Was halten Sie davon?
Also grundsätzlich gut, dass diese Passivität in den Energiemärkten, die der Westen bisher an den Tag gelegt hat, dass das aufhört und man wirklich versucht, die Preise herunterzubringen. Problem ist wie immer die Durchsetzung. Russland verkauft sein Öl ja derzeit vor allem an China und Indien mit einem gewissen Preisabschlag von etwa 30 Dollar. Eine Art, das durchzusetzen, wäre zum Beispiel, Tankerladungen nicht mehr zu versichern. Die USA könnten sogar Reedereien oder Versicherungsunternehmen, die irgendwie mitwirken am Transport russischen Öls, sanktionieren, also dann von amerikanischen Märkten ausschließen. Die Europäer könnten das im Prinzip auch tun. Das würde schon die Ölexporte Russlands nochmal erschweren.
Es gibt ja noch einen anderen Vorschlag, der angeblich mehr Wirkung zeigen würde, nämlich Importzölle auf russisches Öl oder vielleicht ja auch Gas?
Auch da muss man erstmal Einigkeit hinbekommen, aber im Prinzip ist das ein gutes Instrument. Man möchte ja die Energieimporte, die Gasimporte aus Russland reduzieren. Das Risiko besteht darin, dass Russland darauf vielleicht antwortet, indem man den Gashahn ganz zudreht. Das würde dann zu Verwerfungen bei uns führen. Also das ist riskant, dieses Spiel. Aber nochmal, Russland unter Druck zu setzen, ist sicherlich besser als passiv hinzunehmen, dass Russland den Markt so beeinflusst, vor allem bei Gas, dass der Preis maximiert wird. Das kann ja nicht das europäische Interesse sein und das westliche.
Das ist ja genau das Problem. Es klingt irgendwie alles nach großer Not, allerdings des Westens bei den Sanktionen. Es soll jetzt auch gegen Produktions- und Lieferketten aus dem Militär Sanktionen geben. Hilft das überhaupt was? Bringt das was?
Ja, wir laufen nicht in die falsche Richtung, denke ich. Es ist nicht falsch, da Russland etwas unter Druck zu setzen. Nur müssen wir realistisch sein. Was wir nicht erreichen werden, ist, Russland so unter Druck zu setzen, dass der Krieg in den nächsten Monaten beendet werden muss. Allein aufgrund dieser Sanktionen. Ich denke, da sind Waffenlieferungen die wichtigere Seite an der Geschichte. Allein mit Sanktionen wird man Russland nicht in die Knie zwingen. Das hat in der Vergangenheit bei anderen Ländern noch nie funktioniert. Und bei Russland wird das erst recht nicht der Fall sein.
Die Sanktionen haben für uns wiederum dramatische Nebenwirkungen. Kann die Gemeinschaft das durchhalten?
Im Moment sieht es so aus, als würde vor allem Putin agieren und wir reagieren. Also da ein bisschen die Schrauben anzuziehen, wäre gut. Aber das klappt nur, wenn die EU sich einig ist und wenn wir den Kurs dann wirklich durchhalten.
Also viele Fragezeichen. Das war Clemens Fuß vom IFO-Institut.
Ja, vielen Dank auch von unserer Seite. Frau Holz, es gibt einen Medienbericht, dass Mercedes die A-Klasse abschaffen will. Was steckt dahinter und wie wird das aufgenommen?
Laut Handelsblatt wollen die Stuttgarter tatsächlich die A-Klasse bis 2025 ganz aus dem Programm nehmen. Schon im Mai hat Mercedes-Chef Källenius angekündigt, 3 von 7 Kompaktwagen zu streichen. Die Strategie, möglichst viele Modelle anzubieten, scheint vorbei zu sein. Marge, also Luxus, geht ganz klar vor Menge und das honoriert der Aktienmarkt mit einem Plus von 1,5%.
Wir haben schon über das Plus im DAX am Vormittag gesprochen. Welche Werte waren denn da heute auffällig?
Sehr auffällig, Aktien von Zalando, die erholen sich wieder etwas, steigen um gut 6%. Der Online-Modehändler hat die Aktionäre am Freitag wirklich stark geschockt, hat die Umsatzerwartungen dramatisch zusammengestrichen. Die Kauflust der Kunden schwindet nämlich.
Und der Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex verkündete vor einer Woche noch tiefrote Zahlen. Heute legte die Aktie zweistellig zu. Was treibt sie an?
Dass Nordex es gelungen ist, eine Privatplatzierung durchzusetzen, und zwar beim spanischen Ankeraktionär Axonia. Damit kann Nordex jetzt seine angespannte Kassenlage aufbessern und das führt zu einem deutlichen Kursplus von 8%. Ich ergänze noch den Euro, der notiert etwas höher bei einem $1,0577. Die Umlaufrendite steigt um 4 Basispunkte auf 1,40% und Gold verteuert sich auf $1,836.
Vielen Dank, Dorothea Holz von der Frankfurter Börse. Wir haben gerade über den Ölpreis gesprochen. Die hohen Energiekosten, Sprit, Stromrechnung, Heizen im Winter, da wollen viele noch gar nicht drüber nachdenken. Die hohen Lebensmittelpreise, das trifft die Menschen in Deutschland sehr unterschiedlich. Das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung, IMK, der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung, hat in einer Studie ermittelt, wie sehr die Schere durch die Inflation auseinandergeht. Die Inflationsrate für Mai beträgt 7,9%, die für Juni kommt noch diese Woche. Aber diese 7,9% sind eben ein Durchschnittswert. Vor der Sendung habe ich Sebastian Dulin, den wissenschaftlichen Leiter des IMK, gefragt, wie unterschiedlich wirkt sich die Inflation auf die Menschen aus?
Seit Dezember berechnen wir jetzt jeden Monat schon unterschiedliche Inflationsraten für unterschiedliche Haushaltstypen. Und jetzt bei den Zahlen für den Mai sieht man, dass ganz besonders Geringverdienerfamilien betroffen sind. Also Paare, die 2 Kinder haben und ein Nettoeinkommen von 2.000 bis 2.600 Euro zur Verfügung, die haben eine Inflationsrate von 8,9%, die betrifft, während alleinlebende Singles mit mehr als 5.000 Euro Nettoeinkommen nur eine Inflationsrate von 6,5% erleben.
Und das liegt daran, dass die Preistreiber, das ist vor allen Dingen Energie, Kraftstoffe, Lebensmittelpreise, die machen in dem Warenkorb einer Familie mit geringem Einkommen einen größeren Anteil aus?
Genau, das ist so, also eine Familie mit 2 Kindern, die müssen einen größeren Anteil des Einkommens für Lebensmittel ausgeben und die geben auch einen größeren Anteil für Heizung und Strom aus. Einfach sind normalerweise 4 Personen und dann ist ja das Einkommen kleiner, was sie haben, und eben auch für Kraftstoffe. Und diese 3 Faktoren in der Summe bedeuten eben, dass die Belastung höher ist.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn daraus? Also was Bedeutet das für die Politik, fürs politische Handeln oder auch für die anstehenden Tarifauseinandersetzungen?
Also die Politik muss nochmal überlegen, inwieweit sie gerade diese Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen nochmal zusätzlich entlasten kann. Da gibt es zwei Entlastungspakete, die sind auch noch gar nicht ganz angekommen bei den Menschen, weil zum Beispiel diese Erhöhung des steuerlichen Grundfreibetrages und des Arbeitnehmerpauschbetrages, das wird im Grunde erst ab Juli jetzt wirksam. Und auch dieses extra Kindergeld, der Kinderbonus wird im Juli ausgezahlt, die Energiepauschale erst im September. Das heißt, da kommt jetzt erstmal was. Aber nichtsdestotrotz bleibt da sehr viel an Belastung bei den Familien hängen. Und vor allem für 2023 bleibt da recht viel Belastung hängen. Denn die Preise werden hoch bleiben, auch wenn die Inflation sich wieder etwas abflacht. Und dann gibt es einfach eine Lücke zwischen den Einkommen und dem, was da ausgegeben werden muss. Und da wäre es gut, wenn die Regierung sich noch überlegt, was sie da machen kann.
Ist das eine Lösung, das, was Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt vorschlägt, dass die Arbeitgeber eine Einmalzahlung leisten können, die dann steuerfrei ist? Ist das aus Ihrer Sicht eine gute Lösung?
Also ich meine, Einmalzahlungen helfen natürlich den Haushalten, die da betroffen sind. Nur man muss sich klar machen, dass nicht alle Haushalte dann oder nicht alle Beschäftigten in Unternehmen arbeiten, wo es dann die Einmalzahlungen geben wird. Da wird es Lücken geben. Und das Zweite ist, dass natürlich nicht die Einmalzahlungen Lohnsteigerungen ersetzen können. Denn tatsächlich, die Preise sind gestiegen, die Preise werden hoch bleiben. Und wenn man das jetzt nur über Einmalzahlungen abwickelt, dann fehlt das Geld halt nächstes und übernächstes Jahr bei den Haushalten.
Sie schreiben ja auch in Ihrer Pressemitteilung, die soziale Schere geht weiter auf. Welchen sozialpolitischen Sprengstoff beinhaltet das denn aus Ihrer Sicht?
Ja, das Problem ist, dass halt die Menschen, gerade die ärmeren Menschen, sich Dinge des täglichen Lebens nicht mehr leisten können. Und wenn jetzt möglicherweise noch die Nachricht kommt, dass die Gasrechnung pro Monat um 100 oder 200 Euro teurer wird, dann bringt das diese Menschen richtig unter Druck. Dann wird es auch zu Privatinsolvenzen kommen. Dann werden vielleicht die Kinder nicht das Geld haben, dass man dann den Schulranzen kauft oder die neuen Sportschuhe. Und natürlich erhöht das die soziale Schieflage in Deutschland.
Der Bankenverbandspräsident Christian Sewing deutet auch auf diesen Punkt hin. Er sieht da auch einen sozialen Spaltpilz, wie er sagt. Er sagt es aber auch in Richtung der Gewerkschaften mit der Aufforderung, bitte keine zu hohen Lohnforderungen, damit die Inflation nicht weiter angeheizt wird. Herr Dulin, wie groß schätzen Sie denn die Gefahr ein, dadurch, dass bei anstehenden Tarifauseinandersetzungen möglicherweise Lohnabschlüsse erfolgen, die dann tatsächlich diesen Lohnpreisspiralen-Effekt weiter befördern und dann die Inflation verstetigen?
Also bislang können wir in Deutschland davon noch nicht sehen. Die Lohnabschlüsse bislang, und es sind ja die Lohnabschlüsse und nicht die Forderungen entscheidend, die sind völlig im Rahmen dessen, was stabilitätskonform ist. Von daher, von den Löhnen kommt derzeit kein Preisdruck. Das bedeutet aber auch, wenn von den Löhnen kein Preisdruck kommt und noch nicht mal die Inflation ausgeglichen wird, dass eben die Kaufkraft schrumpft. Und das kann natürlich auf Dauer so auch nicht gehen. Und darum muss eben einerseits eine Perspektive geschaffen werden, wie über die mittlere Frist dieser Kaufkraftverlust wieder rausgeholt werden kann durch Lohnsteigerungen. Und dann aber eben auch kurzfristig, wie der Staat diese Kaufkraftlücke füllen kann.
Ich würde gerne einmal nochmal auf den Effekt Lohnpreisspirale kommen. Mhm. Sie haben ja gesagt, bisher würden die Löhne noch keinen Druck ausüben auf die Inflation. Mhm. Das kann sich ja ändern, weil in dem Moment, wo die Gewerkschaften nachvollziehbarerweise den Ausgleich für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einfordern, in dem Moment kann das ja noch ein zusätzlicher Effekt werden. Also wie schwierig ist diese Gratwanderung gerade bei diesen anstehenden Tarifverhandlungen?
Ja, natürlich gibt es hier eine Gratwanderung. Zu hohe Lohnabschlüsse würden schon Inflationsdruck schaffen können. Nur die Frage ist, ob wir da schon sind, und das sehen wir einfach in den Zahlen nicht. Wenn wir uns angucken, wie wir jetzt für das nächste Jahr auch basierend auf dem, was jetzt gefordert ist und was bislang abgeschlossen worden ist, wie wir die Lohnentwicklung für die gesamte Volkswirtschaft sehen, dann ist die wirklich noch im Rahmen dessen, was mit dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank vereinbar wäre. Denn man darf auch nicht vergessen, wenn wir jetzt einzelne hohe Lohnabschlüsse in einzelnen Branchen sehen, dann ist das überhaupt nicht die Gesamtwirtschaft. Und die wirtschaftliche Lage ist auch nicht so, dass man jetzt jede beliebige Forderung gesamtwirtschaftlich durchsetzen könnte und vor allem, dass auch noch Unternehmen, die nicht im Flächentarifvertrag sind, dem folgen würden. Also von daher sind wir, was die Preis-Lohn-Spirale angeht, zurzeit noch sehr entspannt.
Sagt Sebastian Dulin, der wissenschaftliche Leiter des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung. Es sind gerade Zeiten, in denen die Kräfteverhältnisse in der Weltordnung sich neu sortieren. Autokratisch und diktatorisch regierte Nationen konkurrieren auch wirtschaftlich mit demokratisch regierten Ländern um den Einfluss in der Welt. Die G7-Staaten haben auf dem Gipfel auf Schloss Elmore gestern beschlossen, 600 Milliarden Dollar in den kommenden 5 Jahren in Infrastrukturprojekte weltweit zu investieren. Für den Bau von Straßen und Eisenbahnen, Gesundheitsvorsorge, Digitalisierung oder den Kampf gegen den Klimawandel. Frank Capellan.
Hört sich sehr gut an, ist aber ein bisschen geschummelt, meint Dirk Barthe von der Hilfsorganisation World Vision.
Schon seit Mitte vergangenen Jahres gibt es das vom Team EU auf die Beine gestellte Programm Global Gateway. Das umfasst schon in etwa 300 Milliarden Dollar. Das heißt, was jetzt noch draufgekommen ist, macht dann die Gänze von 600 Milliarden Dollar aus.
Das Kalkül der G7 ist klar. China soll der Wind aus den Segeln genommen werden. Peking steckt seit Jahrzehnten schon enorm viel Geld in Entwicklungsländer. Abhängigkeiten sind gewachsen. Das soll sich ändern. US-Präsident Joe Biden will, dass sich ärmere Staaten den Demokratien zuwenden, nicht China, nicht Russland.
Because when democracies demonstrate what we can do, I have no doubt that we'll win the competition every time.
Wenn wir Demokratien zusammenhalten, gewinnen wir jeden Wettbewerb, betont Biden. Das frische Geld für die weltweite Infrastruktur will der Präsident dabei nicht als Almosen verstanden wissen, sondern als Investment, das sich für alle Seiten auszahlen soll. Natürlich auch für die Amerikaner.
This isn't aid or charity. It's an investment that will deliver returns for everyone, including the American people and the people of all our nations.
Doch wer profitiert vom Geldsegen? Wirklich die Ärmsten der Armen, die von der Pandemie und den wirtschaftlichen Folgen ohnehin so sehr gebeutelt sind? Dirk Barthe von World Vision hat da seine Zweifel. Er sieht in den Finanzzusagen vor allem ein Geschenk für Länder, die ohnehin schon zu den aufstrebenden Staaten gehören, Indien etwa oder Indonesien, Partner Länder der G7, die heute auch in Elmau vertreten sind. Unklar bleibt für den Entwicklungsexperten auch, wofür das Geld wirklich ausgegeben werden soll.
Sollen denn jetzt in erster Linie Projekte gefördert werden, die zum Beispiel umweltfreundlicher Natur sind? Also Solarprojekte oder die Herstellung von Biogasanlagen, alles Mögliche ist da ja denkbar. Oder wird die fossile Energie wieder zurück in den Mittelpunkt geholt, zum Beispiel die Förderung von Flüssiggas, von Kohleprojekten? Oder ist dann eben dann doch die Dekarbonisierung angesagt. Das alles ist noch offen.
Auch Greenpeace treibt die Sorge, dass der Kampf gegen den Klimawandel beim globalen Investitionsprogramm zu kurz kommen könnte. Dass Energieminister Robert Habeck zumindest vorübergehend auf die Kohleverstromung setzen will, ist für Klimaexperte Martin Kaiser ein schlechtes Signal.
Wir hören jetzt seit 30 Jahren, dass Klimaschutz immer dann hinten anstehen muss, wenn andere Krisen kommen. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Wenn wir jetzt nicht die Krise mit der Ukraine nutzen, um zu sagen, wir nehmen nicht die alte Technologie, sondern die Technologie von morgen, boosten die erneuerbaren Energien und leiten auch hier die Zeitenwende ein, dann werden wir in viel größere Probleme kommen, als wir es jetzt schon sind.
Wie und wofür das viele Geld ausgegeben werden soll, ist noch völlig unklar. Hauptsache der chinesischen Vormachtstellung wird etwas entgegengesetzt. Darum geht es Biden und Scholz. Da ist sich Dirk Barthe von World Vision völlig sicher.
Salopp formuliert kann man schon sagen, dass das Lockangebote sind. Der Westen will sich wieder attraktiver machen und das geht natürlich auch über das Portemonnaie.
Ein Beitrag von Frank Capellan. Das erste Ferienwochenende im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen war die große Belastungsprobe für die Flughäfen, vor allem in Düsseldorf, Köln, Bonn und Frankfurt am Main. Schon in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu chaotischen Situationen und das setzte sich auch am Wochenende fort. Wenn in Stoßzeiten an einem der Flughäfen sein musste, kamen lange Warteschlangen, Flüge verzögerten sich oder wurden kurzfristig sogar ganz gestrichen. Für viele Fluggäste begann der Urlaub also mit viel Stress oder er begann überhaupt nicht. Dabei war das Problem lange bekannt, zu wenig Personal für zu viele Reisewillige. Warum die Branche sehenden Auges in diese Lage gekommen ist, dazu Brigitte Scholtes.
Die Fluggesellschaften schieben das Chaos im Luftverkehr gern auf die Dienstleister an den Flughäfen. Damit die Passagiere überhaupt ins Flugzeug steigen können, müssen sie ja zunächst einmal die Sicherheitskontrollen durchlaufen und ihr Gepäck abgeben. 7000 Arbeitskräfte fehlten vor allem in diesem Bereich, hieß es am Wochenende. Die Bundesregierung möchte deshalb den befristeten Einsatz ausländischer Arbeitskräfte erleichtern. In der Gepäckabfertigung könnte das nützlich sein, meint Wolfgang Pieper, Verdi-Verhandlungsführer für die Luftsicherheitskräfte, aber nur dort.
Bei der Sicherheit geht das nicht, weil das sind besonders beliehene Beschäftigte. Das heißt, die müssen qualitativ eine hohe Arbeitsleistung erbringen und auch im Grunde genommen in der Lage sein, alle gefährlichen Gegenstände im Gepäck und bei den Passagieren zu finden. Und das ist ja eine anstrengende Tätigkeit. Und da gibt es eine besondere Erlaubnis für, die auch entzogen werden kann, wenn die Qualität nicht stimmt. Und deswegen hilft das kurzfristig nichts.
1000 Mitarbeiter sucht allein Fraport. Etliche seien schon eingestellt, sagte eine Sprecherin des Frankfurter Flughafenbetreibers dem Deutschlandfunk. Der Flughafenverband ADV weist jedenfalls eine Mitschuld an der Lage von sich. So sagte vor wenigen Tagen dessen Hauptgeschäftsführer Ralf Beisel.
Wir hatten im Februar noch eine Passagierzahl gehabt, da waren wir bei gerade mal 30% des Vorkrisenniveaus. Dann sind die Lockerungen weggefallen und dann ist es hochgegangen auf jetzt 70% des Vorkrisenniveaus. Also innerhalb von wenigen Wochen haben wir glatt mal das Doppelte an Passagieren gesehen gegenüber den Planzahlen von 2019.
Ganz so einfach sei es nicht, meint Wolfgang Pieper von Verdi. Alle Beteiligten hätten in der Krise zu viel Personal abgebaut. Nun müssen die Airlines Flüge streichen. Bei Lufthansa etwa summiert sich das in den Ferienmonaten auf 3000 Flüge. Das entspreche etwa 95% des gesamten Angebots, sagte deren Vorstand Detlef Kaiser der Tageszeitung Die Welt. Klassische Urlaubsstrecken wolle man von den Streichungen weitgehend verschonen. Betroffen sei vor allem der innerdeutsche Verkehr. Zitat:
Bei den Gästen können wir uns nur entschuldigen. Wir sind natürlich nicht zufrieden mit dem Service, den wir aktuell bieten. Kundenloyalität ist uns sehr wichtig. Wir gehen nicht bewusst in die Übersteuerung und lassen es auch nicht darauf ankommen, dass das System zusammenbricht. Die Probleme treten an Stellen auf, die für uns als Airline kaum kalkulierbar sind.
Vorausschauende Planung aber ist allen Beteiligten nicht gelungen. So habe man etwa bei den Sicherheitsdiensten in der Krise versäumt, vor allem bei den Teilzeitbeschäftigten, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, kritisiert Wolfgang Pieper von Verdi. Die hätten sich dann andere Jobs gesucht, um über die Runden zu kommen.
Es liegt im Grunde genommen eine Planung zugrunde, die unzureichend war für die jetzige Situation. Und bei den Flughäfen wird Lohndumping auch schon seit Jahren betrieben. Da sind die Löhne einfach zu niedrig, um genügend Personal zu kriegen.
Und die Fluggesellschaften erwarten darüber hinaus auch von den Passagieren weiteres Entgegenkommen. Die zahlen ja immerhin für ihre Flugreise weit im Voraus. Diese Vorkasse müsse abgeschafft werden, fordern Verbraucherschützer seit langem.
Über das Chaos an den Flughäfen und die Frage, was ist da schiefgelaufen, dem ging Brigitte Scholtes nach. Jetzt kommen wir zur Wirtschaftspresseschau. Mehrere Zeitungen kommentieren wirtschaftliche Aspekte des G7-Gipfels im bayerischen Elmau.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung blickt auf die Strafmaßnahmen, die wegen des Ukraine-Kriegs gegen Russland verhängt wurden. Zu einer ehrlichen Bestandsaufnahme gehört auch, dass die westlichen Sanktionen zumindest noch nicht so wirken, wie man sich das vorgestellt hat. Ein Preisdeckel für russisches Öl, den die Amerikaner nun vorschlagen, könnte eine Lösung sein, vorausgesetzt, er ließe sich wirklich über Schiffsversicherungen durchsetzen. Nach den Erfahrungen, die man mit dem Ölembargo gemacht hat, ist es aber nicht verkehrt, die potenziellen Auswirkungen eines solchen Schritts genau zu untersuchen, so wie es EU-Ratspräsident Michel fordert. Der Importstopp von russischem Gold, den die G7 verkünden wollen, ist dagegen nur ein sehr kleiner Stich gegen Putin. Auch die Augsburger Allgemeine befasst sich anlässlich des G7-Gipfels mit den Sanktionen. Nicht nur in Deutschland fragen sich immer mehr Menschen, ob es so klug ist, die eigene Volkswirtschaft an die Wand zu fahren, um einem anderen Land zu helfen. Noch hat Olaf Scholz für seine Politik der kalkulierten Sanktionen genügend Rückhalt. Mit jedem zusätzlichen Inflationszehntel und jeder weiteren Erhöhung der Gaspreise aber schwindet dieser. Der Kölner Stadtanzeiger kommentiert den geplanten Einsatz ausländischer Arbeitskräfte an den unterbesetzten deutschen Flughäfen. Die Hilfskräfte können allenfalls bei der Gepäckabfertigung eingesetzt werden. Eine Lösung des Problems an den Sicherheitschecks ist es allein deshalb nicht, weil der Einsatz der Fachkräfte auf wenige Monate befristet vorgesehen ist. Dabei besteht das Problem schon lange. Seit Jahren macht die Bundespolizei auf Missstände mit privaten Sicherheitsfirmen aufmerksam. Seit Jahren bemängelt die Gewerkschaft Verdi fehlendes Personal bei den Kontrollen. Die Pandemie wirkte dabei nur als Beschleuniger. So ließ man die Urlauber in diesem Sommer sehenden Auges ins Verderben laufen. Umso wichtiger ist es, jetzt eine dauerhafte Lösung des Problems zu finden. Der Tagesspiegel sieht es so. Es gilt, die Arbeitsbedingungen so zu verbessern, dass die Jobs im Terminal und auf dem Vorfeld wieder attraktiv werden. Das bedeutet vor allem mehr Geld. Den Preis dafür in Form von teureren Tickets würden viele Passagiere sicher zahlen, wenn dafür ihre Reisen nicht mit einem Stresstest beginnen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Gleich in Deutschland heute geht es um einen Dänen, der Wirtschaftsminister in Schleswig-Holstein wird. Das war die Wirtschaft am Mittag mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Nachmittag.